Ich möchte auch alle ganz herzlich begrüßen an diesem Sonntagmorgen im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Ja, es geht um den Arzt Jesus. Der steht heute im Mittelpunkt. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken brauchen den Arzt. Und ich möchte mit uns den Predigttext lesen. Wir finden den Text im Markus-Evangelium. Kapitel 2, ab Vers 13. Und er, nämlich Jesus, ging wieder hinaus an den See, und die ganze Volksmenge kam zu ihm und er lehrte sie. Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, am Zollhaus sitzen, und er spricht zu ihm: Folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es geschah, dass er in seinem Hause zu Tische lag, und viele Zöllner und Sünder lagen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch. Denn es waren viele und sie folgten ihm nach. Und als die Schriftgelehrten und die Pharisäer ihn mit den Sündern und Zöllnern essen sahen, sagten sie zu seinen Jüngern: Warum isst und trinkt er mit den Zöllnern und Sündern? Und Jesus hörte es und spricht zu ihnen: Nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Amen. Das ist Gottes Wort und ich bete noch kurz. Vater im Himmel, danke für das Wort, das du uns gegeben hast, das überliefert wurde über die Jahrhunderte und Jahrtausende, das wir heute in Händen halten dürfen, es lesen dürfen, darüber nachdenken dürfen. Und auch heute hat dein Wort die Kraft, uns zu verändern. Darum bitten wir dich. Amen. Ja, wenn wir diesen Text so lesen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich so einen Text lese, dann erlebe ich eine gewisse Genugtuung, und zwar, weil die äußerlich Gerechten, die Pharisäer, die Braven sozusagen, dass sie letztlich leer ausgehen, dass sie letztlich als diejenigen dastehen, die eigentlich nicht so gut sind, und die Schlimmen, in dem Fall die Zöllner und Sünder, sind letztlich die Guten oder die Gewinner. Das hat eine gewisse Genugtuung, löst das in uns aus. Ich habe vor kurzem einen Film gesehen, das war irgendwie ein ganz lustiger Film. Da war ein Bankräuber, der nach seiner Haftentlassung die Beute gesucht hat, die er beim Bankraub sozusagen erbeutet hat. Und die wurde versteckt auf einem Grundstück, in der mittlerweile eine Schule neu gebaut wurde. Und damit er an die Beute rankommt, hat er sich in der Schule anstellen lassen. Er wollte sich als Hauswart anstellen lassen, aber aufgrund von Durcheinander ist er als Lehrer angestellt worden. Und das Interessante oder das Lustige im Film war dann, dass er sehr erfolgreich war als Lehrer. Also der Bankräuber war sehr erfolgreich als Lehrer, und die Lehrer, die Profis, die Guten, waren wie die Loser in dem Film, wie die Loser. Und das ist in gewisser Weise lustig anzuschauen, aber die Botschaft, die vermittelt wird, ist doch, ja, wir werden sehen im Lauf des heutigen Predigt, dass die Botschaft nicht ganz das ist, was Jesus sagt. Also wie gesagt, ich würde mich nicht ungern an dieser Stelle bei den Zöllnern und Sündern einordnen, denn sie sind es, die Jesus, auf die Jesus zugeht. Und ich möchte in der heutigen Predigt zwei bis drei Fragen erörtern, nämlich: Worin unterscheiden sich die beiden Gruppen eigentlich? Und dann haben wir gelesen von Sündern und Buße. Was hat es mit Sünde und Buße auf sich? Und wozu ist Jesus gekommen? Das sind so die Punkte, die mich beschäftigt haben bei der Vorbereitung dieser Predigt. Das Ganze beginnt ja damit, dass ein Zöllner namens Levi, und das muss ich jetzt an der Stelle schon sagen, das ist der Matthäus. An anderer Stelle wissen wir, es ist derjenige, der später das Matthäus-Evangelium geschrieben hat. Er wird hier mit dem Namen Levi bezeichnet. Das ist nichts Ungewöhnliches, dass man mehrere Namen hatte. Jesus geht an diesem Levi vorüber und sagt, komm, folge mir nach. Und er steht auf und folgt Jesus nach. Und es ist sicher, also ich bin ziemlich sicher, es war nicht das erste Mal, dass er Jesus predigen gehört hatte, denn Jesus hat jede Gelegenheit genutzt, um zu predigen in der Öffentlichkeit, und diese Zöllner saßen ja da mitten in der Stadt. Das heißt, er hatte Jesus schon öfters gehört und jetzt war er so bewegt von der Botschaft Jesu, dass er aufsteht und Jesus nachfolgt. Die Botschaft Jesu haben wir schon in einer vorhergehenden Predigt zum Markus-Evangelium kennengelernt. Die Botschaft Jesu war, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist die Kurzform dessen, was Jesus gelehrt hat und was Jesus auch dort den Leuten verkündigt hat. Und ich habe darauf hingewiesen, dass im Land Israel zu dieser Zeit Endzeitstimmung geherrscht hat. Johannes der Täufer war kurz vorher aufgetreten, er hat die Massen bewegt und er hat die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt. Das war sein Inhalt. Und Jesus selber nützt jede Gelegenheit. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, um zu predigen, nämlich diese Botschaft. Und diese Botschaft, dass man Buße tun soll und an das Evangelium glauben soll, diese Botschaft spaltet die Gesellschaft. Wir sehen auf der einen Seite die Schriftgelehrten und Pharisäer, die Jesus total kritisch sehen. Und auf der anderen Seite sehen wir Zöllner und Sünder, die Jesus nachfolgen. Schauen wir uns einmal das ganz kurz im Überblick an, diese zwei Gruppen. Wie gesagt, sie folgen Jesus nach. Und ich weiß nicht, ob ihr beobachtet habt beim Lesen, dass es dort heißt, es waren viele. Also die Zöllner und Sünder waren in einem heiligen Land wie Israel, ich sage es heilig unter Anführungszeichen, keine Nebenerscheinung. Es waren viele. Und sie folgen Jesus nach. Pharisäer und Schriftgelehrten, sie kritisieren Jesus. Die Zöllner und Sünder werden als die Kranken bezeichnet, die den Arzt brauchen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten werden von Jesus als die Starken, als die Gesunden bezeichnet. Aber ich glaube, es ist uns klar geworden, dass Jesus das in einem, nicht zynisch ist nicht das richtige Wort, sondern in einer Art Karikatur verwendet, diesen Begriff, dass sie die Starken sind. Die hier, sie wehren sich nicht dagegen, dass sie als Sünder angesehen werden. Sie sehen sich selber als Gerechte. Wir würden heute sagen, selbstgerecht. Und das führt dann auch dazu, dass sie unbarmherzig werden. Das heißt, ihre Selbsteinschätzung ist überhöht. Sie sehen sich nicht so, wie sie wirklich sind. Ja, denen ist klar, sie brauchen einen Arzt, sie brauchen Jesus, sie folgen Jesus nach. Sie tun Buße. Sie kehren um und folgen Jesus nach. Da wissen wir es nicht. Wir wissen, dass Einzelne aus den Pharisäern umgekehrt sind, aber weit natürlich nicht alle. Wer waren nun diese Zöllner und Sünder? Es waren ja viele, haben wir gesagt. Diese Zöllner und Sünder kann man nicht mit den heutigen Zollbeamten vergleichen. Also, wenn wir zum Zoll fahren in Rafts, dann dürfen wir nicht glauben, dass die Zollbeamten dort solche Leute waren, sondern diese Zollbeamten, diese Zöllner, das waren Steuereintreiber. Und das war ein Business, das war ein Geschäft. Und die Römer, das waren sehr kluge Köpfe, darum haben sie auch die ganze damalige Welt beherrschen können. Sie haben die Lizenz, die Rechte zum Steuereintreiben verkauft. Damit haben sie eine sichere Einnahmequelle gehabt. Und die Zöllner mussten dann sich darum kümmern, dass sie das Geld einnehmen. Steuereintreiber. Und ihr könnt euch vorstellen, damit das ein Business wird, hat man halt mehr Steuern verlangt, als eigentlich notwendig gewesen wäre. Und sie waren da relativ frei, sag ich mal. Und so hat es dazu geführt, dass sie verachtet waren im Volk, denn sie waren habgierig. Sie wollten reich werden und sie haben sich bereichert und sie sind über Leichen gegangen. Sie haben die eigenen Landsleute ausgebeutet, um reich zu werden. Und sie wurden als Rom-freundlich betrachtet, sie wurden als Verräter betrachtet. Also es gab gute Gründe, diese Zöllner als Sünder zu bezeichnen. Und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Jesus leugnet nicht, dass sie Sünder sind. Jesus sagt, es ist nicht so tragisch, so ein bisschen habgierig sein, die Leute auszubeuten, ist nicht so tragisch. Nein, Jesus sagt ganz eindeutig, sie sind Sünder und sie brauchen einen Arzt. Aber das Tolle ist, dass sie das selber auch wissen. Und das ist ein gewisser Unterschied zum Film, den ich vorher gesagt habe, weil dort wird nämlich der Bankräuber als jemand dargestellt, der durchaus sympathisch ist, ein sympathisches Schlitzohr sozusagen. Aber Jesus sieht es ein bisschen anders. Und es ist sehr wichtig, dass wir unser Denken an der Schrift und nicht an weltlichen Maßstäben orientieren. Ja, die Sünder, gut, ich meine, das ist eine Sammelbezeichnung, das waren sicher die Randgruppen der Gesellschaft, Kriminelle, gescheiterte Existenzen, vielleicht ehemalige Soldaten oder Menschen, die es sonst nicht zu einem normalen Leben gebracht haben, die auf die schiefe Bahn gekommen sind, auch Prostituierte, die ja auch dann in der Gefolgschaft Jesu waren. Sie waren von Jesus angezogen. Sie folgten ihm nach, obwohl auch er sagte, dass sie Sünder sind. Und ich habe an dieser Konferenz, wo ich war, wo es auch um Buße gegangen ist, um Evangelisation gegangen ist, hat einer eine Geschichte erzählt, die wirklich eindrücklich ist. Und zwar hat er erzählt von einem Pastor, der in den USA in ein Gefängnis gegangen ist von Verbrechern. Und alle möglichen Leute waren schon dort mit dem Bemühen, diese Leute anzusprechen, diese Schwerverbrecher anzusprechen. Und dieser Pastor geht dort rein und seine Verkündigung war, dass er gesagt hat, liebe Leute, dass ihr in diesem Drecksloch seid, dafür seid einzig und allein ihr selber verantwortlich. Und die Wärter und so weiter, die haben geschaut, was ist denn das für eine Botschaft? Denn bisher waren vielfach Leute im Knast, auch Pfarrer, Psychologen, Sozialarbeiter und so weiter, die immer wieder zum Ausdruck gebracht haben, sie sind Opfer. Die Schwerverbrecher sind Opfer. Und jetzt kommt einer und sagt, ihr seid selber schuld, dass ihr da sitzt. Und das Interessante war, dass diese Schwerverbrecher sich angesprochen gefühlt haben von diesem Pastor. Und angeblich haben sie gesagt, endlich jemand, der uns ernst nimmt. Endlich jemand, der klar und deutlich sagt, was Sache ist. Und das ist das Schöne an Jesus, auch er spricht klar und deutlich. Er sagt, ja, ihr seid Sünder, aber ich scheue mich nicht, euch zu begegnen. Ich komme zu euch in euer Haus, ich esse mit euch. Und auf der anderen Seite die Schriftgelehrten und Pharisäer. Die Pharisäer sind das sprichwörtlich geworden für Heuchler. Menschen, die äußerlich gewisse Dinge vorgeben, dass sie Gott dienen wollen, dass sie fromm sein wollen, dass sie das Gesetz halten wollen, innerlich aber ganz andere, nämlich egoistische Ziele verfolgen, vielfach Habgier. Jesus hat ihnen auch Habgier vorgeworfen und damit sind sie eigentlich wie die Zöllner. Die Zöllner waren habgierig, aber auch viele Pharisäer waren habgierig, obwohl sie innerlich was anderes vorgegeben haben. Und wir dürfen jetzt bei diesem vernichtenden Urteil der Pharisäer nicht stehen bleiben. Wir müssen uns schon auch bemühen, diese Leute besser zu verstehen, denn ihr Anliegen war grundsätzlich gut. Sie wollten Gott nachfolgen. Sie haben sehr, sehr ernst genommen mit Gott. Und sie haben die Theorie gehabt, dass wenn das Volk Gottes, Israel, die Vorschriften, die Gesetze einhält, dann wird Gott treu sein und die Verheißungen erfüllen. Und wenn sie es nicht einhalten, dann wird Gott Gericht bringen über das Volk Israel, wie er es schon getan hatte in der Vergangenheit. Also es ist ein gutes Grundanliegen in ihrem Denken vorhanden. Leider führt es zu einer falschen Haltung, die ich kurz schon dargestellt habe, denn sie glauben, weil wir so brav sind, weil wir alle Vorschriften einhalten, deswegen sind wir gerecht. Ich habe gesagt, selbstgerecht. Wir brauchen Jesus, den Arzt, nicht. Sie sind sich besser vorgekommen als die Sünder und Zöllner. Das ist auch ein Riesenproblem. Sie sind sich besser vorgekommen und sind unbarmherzig geworden. So nach dem Denken, ihr seid selber schuld und deswegen kümmere ich mich nicht um euch. Und die Pharisäer hatten sogar Angst, sich durch Zöllner und Sünder zu verunreinigen. Das ist ein Konzept des Alten Testamentes, das sehr eindrücklich ist, dass Unreinheit Sünder und Sünde darstellt. Und sie hatten Angst, dass sie sich verunreinigen, wenn sie sich mit Zöllnern und Sündern abgeben. Und das ist das, was sie Jesus vorgeben. Sie sagen Jesus, hey, wie kannst du mit denen essen? Du verunreinigst dich kultisch. Und ich denke, wenn wir den Text aufmerksam lesen und auch was ich bisher schon gesagt habe, macht es klar, dass alle Sünder sind. Es ist völlig klar, dass Jesus nicht behaupten würde, dass diese Pharisäer und Schriftgelehrten keine Sünder wären. Es ist völlig irrwitzig zu glauben, dass ein Mensch die Gebote Gottes halten könnte. Unmöglich. Und Paulus sagt dann auch später mal, dass das Gesetz dazu da ist, ein Zuchtmeister auf Christus. Also es soll uns Menschen klar machen, ich kann das Gebot Gottes nicht halten, ich bin vor Gott ein Sünder, ich brauche Erlösung. Ein Zuchtmeister auf Christus hin. Also alle sind Sünder. Das sagt auch der Apostel Johannes. Das sind Verse, die haben wir am Dienstag in der Schulung zu der bevorstehenden Evangelisation miteinander gelesen, vor allem den Vers 9, haben wir miteinander gelesen. Und dort sagt Johannes klipp und klar, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Da sehen wir dieses Konzept der Unreinheit. Gott reinigt uns von unserer Ungerechtigkeit, von unserer Unreinheit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, dann machen wir Gott zum Lügner. Und warum kann Gott uns so reinigen? Im Vers vorher sagt Johannes, dass das Blut Jesu Christi uns von jeder Sünde reinigt. Das ist das stellvertretende Opfer Jesu Christi. Jesus hat für unsere Schuld, für unsere Sünden bezahlt am Kreuz. Blut ist geflossen am Kreuz. Und das Blut Jesu reinigt uns von jeder Sünde, wenn wir das im Glauben annehmen. Also jeder ist Sünder, sagt der Text. Jeder, ausnahmslos. Und wenn wir das ablehnen, dann machen wir Gott zum Lügner. Also sollten wir uns gut überlegen, wer hier Recht hat, Gott oder wir. Und nun aber diese Frage, was ist Sünde und Buße? Das ist ja heute nicht mehr selbstverständlich. Also wir könnten ja jetzt den Test machen, eine Umfrage in Bülach machen und die Leute fragen, was verstehst du unter Sünde, was verstehst du unter Buße? Viele, viele würden wirklich den Kopf schütteln, wüssten nicht, was sie sagen sollten und viele würden Antworten geben, die wir wahrscheinlich nicht hören wollten oder wir von der Schrift her als nicht richtig erachten würden. In der Schulung am Dienstag ist Beat auch darauf eingegangen, was wir tun sollen, wenn ein Mensch nicht akzeptieren kann oder gar nicht versteht, dass er ein Sünder ist. Das ist gar nicht so einfach. Aber wenn ich jetzt die Fragen stelle in unsere Gesellschaft, was ist Sünde, dann glaube ich, dass Antworten kämen wie, ja, wenn man Fleisch isst und dadurch Tiere sterben müssen, das ist nicht gut. Es wäre besser, wir würden vegan leben, sodass kein Tier sterben muss. Ich glaube, mit dieser Antwort dem würden viele, viele Leute zustimmen. Oder ist es Sünde, wenn ich eine Flugreise mache und meinen ökologischen Fußabdruck damit vergrößere? Also ich hätte viele Ja-Stimmen, hundertprozentig. Viele würden sagen, ja, das ist das Problem. Das ist Sünde, das ist böse, das ist nicht gut. Und das ist ja die Definition, was Sünde ist. Oder ist es Sünde, wenn ich Aktien von Siemens kaufe, die sind Zulieferer für ein Kohlekraftwerk in Australien. Die haben massiv protestiert jetzt bei der Aktionärsversammlung gegen Siemens und es ist offensichtlich etwas Schlechtes. Ist es Sünde, wenn man sich für den Lebensschutz einsetzt? Also damit meine ich, dass man sich dagegen wehrt, dass Abtreibung als tolerabel, als akzeptabel dargestellt wird, Lebensschützer zu sein. Ist es Sünde, wenn man Lebensschützer ist? Und wenn man noch dazu die Ehe definiert als eine Verbindung zwischen Mann und Frau, ist das Sünde? Die Gesellschaft sagt ja, das ist schlecht. So ist es jetzt dem Herrn Lederach ergangen. Die Swiss hat die Verträge mit ihm aufgekündigt, genau aus diesen Gründen. Das ist schlecht. Lebensschützer zu sein ist schlecht. Die Ehe als eine Verbindung von Mann und Frau zu definieren, ist schlecht. Das ist das, was Leute heute in der Gesellschaft als böse sehen. Und heute wird in der Schweiz abgestimmt über die Verschärfung des Diskriminierungsgesetzes. Ich kann leider nicht abstimmen, ich bin ein Ausländer, aber ihr könnt abstimmen und ich würde euch empfehlen, geht abstimmen. Ich warne wirklich davor zu glauben, es ist schon spät. Eieiei, seht mal, ich bin ein Ausländer durch und durch. Ich hoffe, ihr wollt abstimmen. Also, was ist Sünde? Wie definieren wir Sünde? Und es gibt sogar noch eine weitere Entwicklung dieser Frage, dass man sagt, eigentlich sollten wir gar nicht mehr von Sünde sprechen. Sünde ist ein veraltetes Konzept, das heutzutage keine Geltung mehr hat. Die Leute verstehen es nicht. Wir müssen das Evangelium anders darstellen und nicht mehr von Sünde reden. Das habe ich gerade kürzlich gelesen, letzte Woche, in einer christlichen Zeitung. Also ihr seht, die Frage ist nicht selbstverständlich. Und ich möchte uns sensibilisieren dafür, dass wir uns mit diesen Fragen auseinandersetzen. Denn für uns ist vieles sehr selbstverständlich. Vielleicht nur ganz kurz zur Frage, ob es ein anderes Konzept braucht. Ich glaube nicht, denn die Gesellschaft weiß ganz genau, was gut und böse ist. Das heißt, das Konzept von gut und böse funktioniert noch. Was nicht funktioniert, ist die Frage, was ist gut und was ist schlecht. Sünde kann man auch definieren als Zielverfehlung. Und die Frage ist, welches Ziel wird verfehlt? Sünde als Zielverfehlung, sagt Paulus im Römer 3, Vers 23, es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen das Ziel, die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Auch das war ein Vers, den wir an der Schulung gehört haben, dass wir den auswendig lernen sollen. Wenn wir uns also der Frage stellen, woran soll ich messen, was gut und böse ist, dann gibt es nur einen einzigen Maßstab und der ist Gott selber. unser Schöpfergott, er hat bestimmt und gesetzt, was gut und böse ist. Das ist ganz wichtig. Darum ist es also wichtig, dass wir Gott als Schöpfer den Menschen darstellen. Wie immer das dann auch im Detail war. Aber Gott hat uns Menschen geschaffen. Gott weiß, was gut und richtig ist. Und Beat hat uns geraten, man könnte ja mit den Leuten, wenn sie sich unsicher sind, ob sie Sünder sind, die 10 Gebote lesen. Zum Beispiel das Gebot, 7. Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Ja, jetzt wird es sicher einzelne Menschen geben, auch bei uns, die sagen, super, das habe ich noch nie gemacht. Ich habe die Ehe nicht gebrochen, bin sozusagen fein heraus, aber gut, es gibt noch 9 andere Gebote. Und da ist jetzt interessant, was Jesus sagt. Jesus sagt in der Bergpredigt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Und jetzt sehen wir, worauf Gott in seinen Geboten eigentlich hin will. Er will nämlich, dass wir das Problem unseres Herzens anerkennen und verstehen und anerkennen. Das Herz steht in der Bibel für das Wesen, das Innerste eines Menschen, sein Denken, sein Wollen, die Basis seines Handelns. Das ist das Herz. Und da sieht kein Mensch rein, da sieht nur Gott, kann das, Gott ist der Herzenskenner. Aber Jesus sagt, das Problem ist, dass wir Menschen zur Sünde hingezogen sind, zum Ehebruch hingezogen werden. Und ich kenne, also ich fange mal bei mir an, das ist immer das Beste, nach dieser Definition bin ich ein vielfacher Ehebrecher. Vielfacher Ehebrecher. Wenn ich ehrlich bin mit mir selber. Und ich kenne auch keinen Mann, der das nicht gebrochen hätte, dieses Gebot, mit seinen Augen, mit seinem Herzen. Und so macht Jesus klar, wir haben ein Herzensproblem. Das Wesen des Menschen ist das Problem. Das, was in uns drinnen steckt, ist das Problem. Und daran können wir unseren Mitmenschen auch zeigen, dass etwas nicht stimmt mit uns. An anderer Stelle sagt Jesus, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Wieder das Konzept von rein und unrein. Denn von innen aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken vor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz oder Habsucht, Bosheit, Gemeinheit. Also Leute sagen ja teilweise, da war ich so richtig gemein. Ha! Jesus sagt, Bosheit. Gott ekelt davor. Falschheit, Ausschweifung, Neid, Lästerung oder Beleidigung, Hochmut, Stolz, Torheit. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und verunreinigen den Menschen. Also ich kenne keinen Menschen, der sagt, hey, das, mit dem habe ich alles nichts zu tun. Das Problem ist vielfach, dass Menschen sagen, ja, die Umwelt ist schuld. Ich wäre ja an sich ein ganz ein toller Typ, aber die Umwelt hat mich zum Dieb gemacht und hat mich zum Verbrecher gemacht und hat mich zum hochmütigen Menschen gemacht und ich weiß nicht was. Also auf welcher Seite stehen wir? Wir haben 2 Menschengruppen. Die einen sagen, sie brauchen den Arzt, die anderen sagen, sie brauchen den Arzt nicht. Auf welcher Seite stehen wir? Ich würde sagen, wenn wir uns auf dieser Seite dünken und die handle ich jetzt schnell ab, weil das haben wir vorher schon gehört, der macht Gott zum Lügner. Wenn wir uns aber links einordnen, und das hoffe ich, dass wir das alle tun, dann ist die Frage in einer Kirche, haben wir jemals Buße getan? Das ist die erste Anwendung, diese Frage. Und diese Frage hat Beat uns auch aufgetragen, dass wir die Leute, unsere Leute, mit denen wir reden, fragen sollen. Hast du dich jemals bekehrt? Beziehungsweise wie hast du dich bekehrt? Hast du jemals Buße getan? Hast du jemals das Eingeständnis für dich selber gehabt? Jawohl, ich bin ein Sünder. Ich bereue das zutiefst und ich will nicht mehr so weiterleben. Ich brauche einen Arzt. Ich brauche jemanden, der mich heilt von meinem Herzensproblem, von meiner Sünde. Und diese Frage, die finde ich wirklich gut. Und wenn wir Christen kennenlernen, Gabi und ich, dann fragen wir immer und sie fragen uns, wie habt ihr euch bekehrt? Und es ist spannend zu erfahren, wie Gott gewirkt hat. Es ist aber auch gut, dem anderen sagen zu können, du, es gab in meinem Leben einen Moment, wo ich umgekehrt bin, wo ich akzeptiert habe, es geht so nicht weiter. Und Beat hat gesagt, es ist nicht notwendig, dass wir ein ganz bestimmtes Datum haben. Ich könnte das Datum nicht mehr sagen, wo diese Umkehr stattgefunden hat. Es war ein längerer Prozess, wo dann aber irgendwann der Punkt war, der Umkehr. Und das ist essentiell, dass es diesen Punkt gab. Also das ist die erste Frage. Die zweite Frage und die zweite Anwendung ist die Frage, wenn wir Buße getan haben, wenn wir uns bekehrt haben, wo sind wir? Sind wir jetzt von der Seite zu dieser Seite rübergerutscht? Weil das wäre eine naheliegende Konsequenz. Und das ist ein großes Problem, denn viele Christen wechseln die Seiten sozusagen und werden selbstgerecht. Glauben, dass sie besser sind als die Sünder, die Huren, die Kriminellen, die Loser. Das ist ein großes Problem unter uns Christen. Selbstgerechtigkeit. Das ist total abstoßend für die Außenstehenden, denn die sehen ja klar, die sehen, dass du genau so ein unvollkommener Mensch bist. Und es führt eben, diese Haltung führt zur Unbarmherzigkeit. Das ist echt ein großes Problem, dass wir nicht mehr barmherzig sind mit den Verlorenen, obwohl wir selber mal in der Situation waren. Das ist so wichtig, dass wir diese Haltung einnehmen. Und ich glaube, es braucht eine dritte Spalte in dieser Auflistung. Es braucht eine dritte Spalte für diejenigen, die Buße getan haben. Und das ist der zweite Teil der Anwendung aus dieser Predigt. Man folgt Jesus nach. Das ist ein lebenslanges Nachfolgen, ist ein lebenslanger Prozess. Ich höre nicht auf damit, Jesus nachzufolgen. Bei der Frage, bin ich krank oder stark, sage ich ja, ich bin geheilt. Gott hat mein Herz geheilt. Aber, und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, der Keim der Krankheit ist noch da. Die Heilige Schrift sagt das, dass wir noch den Leib der Sünde haben. Bei meiner Bekehrung ist der Leib nicht abgefallen, der ist noch da. Und Paulus sagt, in diesem Leib steckt die Sünde drin. Das heißt, der Keim ist noch da und aus dem Grund behaupte ich nicht vollkommen zu sein. Und aus dem Grund kann ich auch barmherzig sein. Ich muss kein Heuchler werden. Ich bekenne jeden Tag, ich brauche Jesus, den Arzt. Jeden Tag. Ich merke, wie in meinem Herzen böse Gedanken hochkommen. Der oder die hat das gesagt und hat sicher das damit gemeint. Das sind böse Gedanken. Und wenn ich das merke, dann muss ich sie vor Jesus hinbringen. Und muss sagen, Herr, du siehst es, du siehst mein Herz. Es ist falsch, ich bekenne es vor dir, ich tue Buße in diesem Punkt, ich kehre um und ich bitte, dass du mir diese Gedanken wegnimmst. Und ich habe hier geschrieben, Jesus bzw. Heiliger Geist, weil heute ist es für uns Christen der Heilige Geist, der in uns wirkt. Und zuletzt habe ich geschrieben, derjenige, der Buße getan hat, der hat einen Lebensstil der Buße. Das hängt mit dem eng zusammen, was ich jetzt schon gesagt habe. Ich habe einen Lebensstil, in dem ich meine Sünde anerkenne und immer wieder mir bewusst bin, dass ich auf die Vergebung, auf die Reinigung meiner Sünden angewiesen bin. Der Vers 1. Johannes 1, Vers 9, den wir auswendig lernen sollen, nämlich, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, Gott treu und gerecht ist, dass er sie uns vergibt. Diesen Vers schreibt Johannes an Christen. Es ist ganz wichtig, dass wir das sehen. Johannes schreibt diesen Vers an Christen. Das heißt, wir sind in derselben Situation wie die Zöllner und die Sünder, mit dem großen Unterschied, dass Jesus bereits etwas Gewaltiges getan hat in meinem Leben und dass der Heilige Geist in meinem Leben ist und dass ich so einen Lebensstil der Buße pflegen kann. Und Jesus verändert mich. Jesus verändert dich. Das ist die frohe Botschaft. Ich möchte zum Schluss kommen. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Wir alle sind krank. Die ganze Welt ist krank. Auch wenn das vielfach nicht anerkannt wird. Es geht darum, das vor Gott anzuerkennen und davon umzukehren, Buße zu tun. Dann ist Gott gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Dass das Blut Jesu uns reinigt von jeder Sünde. Habe ich das gemacht? Gab es diesen Punkt? Und wenn ja, habe ich einen Lebensstil der Buße, Tag für Tag. Amen. Großer Gott, wir stehen vor dir als Kranke, als solche, die schwer krank sind von diesem Keim der Sünde. Wir preisen dich, Herr Jesus, dass du gekommen bist, um zu sterben für die Sünde, zu sterben für mich, für jeden von uns, für die Welt, dass Sünde gereinigt werden kann. Dafür preise ich dich. Gib uns Gnade, dass wir in dieser Haltung leben, jeden Tag neu. Bewahre du uns vor der Heuchelei der Pharisäer. Darum bitte ich dich von Herzen. Amen.